Hier ist HR1 Talk mit Marco Schreil.
Guten Morgen Ihnen, willkommen zu unserer Sendung, in der heute ein Mann zu Gast ist, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ob ich, wenn ich ein Buch wäre, diesen Mann einfach so über den Weg laufen wollte, weil er der Literaturkritiker der Nation ist. Willkommen im HR1 Talk, Dennis Scheck.
Schönen guten Morgen.
Können Sie sich das vorstellen, Herr Scheck, dass man als Buch Respekt vor Ihnen hat?
Nein, ich glaube, Bücher haben gar keinen Respekt vor einem. Bücher sind ja schon ziemlich dreiste Gesellen eigentlich. Das Buch ist eigentlich sowas wie ein Abenteuer. Alles kann geschehen, wenn man einen Buchdeckel öffnet. Das Buch ist das Gegenteil eines Safe Space. Ein Buch kann einem alles Mögliche zumuten, einem aussetzen, dem Dreck und dem Widerspruch. Also vor Büchern sei gewarnt.
Es ist ja beim Menschen, sagt man ja immer, es dauert so wenige Sekunden. Dann weiß man, der oder die mir gegenüber, den oder die mag ich. Geht das bei Ihnen mit Büchern genauso? Also gucken Sie an, fassen Sie an, begegnen Sie und Sie wissen, I'm in love, oder nicht?
Ja, na, denken wir noch an Jane Austen. Denken wir an das Verhältnis von Elizabeth zu Fitzwilliam Darcy aus Stolz und Vorurteil. Die kann den auf den Tod nicht ausstehen. In der Mitte des Romans sagt sie, Sie sind absolut der letzte Mann auf Erden, den ich mir vorstellen kann, zu heiraten. Und dann dauert es noch etwa 250 Seiten, bis die beiden einsehen, dass sie sich in ihrem Gegenüber vollkommen getäuscht haben. Und so ist es mitunter auch im Leben und so ist es auch gelegentlich bei Büchern. Also,
und so ist es auch bei Ihnen.
Georg Christoph Lichtenberg sagt so schön, wenn ein Kopf und ein Buch zusammenstoßen und es klingt hohl, muss das nicht unbedingt am Buch liegen. Also mit anderen Worten, man soll sich schon ein bisschen Zeit lassen. Man hat auch immer die Chance zum zweiten, zum dritten Anlauf. Und bei mir war es auch so, dass ich beim ersten Lesen mit manchem nichts anfangen konnte, einfach weil ich nicht in Stimmung war, nicht das richtige Lebensalter hatte, mir die Erfahrung fehlte, ich vielleicht auch irgendwie Scheuklappen auf den Augen hatte.
Mhm. Dennis Scheck, der Buchkritiker, ist zu Gast im HR1 Talk heute. Klar reden wir über Kritik, wir reden aber auch über Empfehlungen, die Sie geben können, denn wir sind ja so kurz vor Weihnachten, vielleicht haben Sie die ein oder andere Buchempfehlung für uns. Und wir reden über das Buch, das Sie gerade vorgelegt haben, Schecks Kanon. Das machen wir alles bis 12 hier im HR1 Talk.
HR1, genau meins.
Der HR1 Talk heute mit dem Literaturkritiker Deutschlands. Dennis Scheck ist zu Gast bei uns. Die Bücher und die Liebe zu Büchern. Wann hat das bei Ihnen begonnen?
Ach doch, relativ früh. Eigentlich wahrscheinlich in dem Moment, als mir vorgelesen wurde. Mir wurde als Kind vorgelesen. Ich kann mich erinnern, dass meine Schwester mir Pünktchen und Anton von Erich Kästner vorgelesen habe. Und da habe ich mich schon zum ersten Mal verliebt. Verliebt in diesen schnottrigen Ton. Das ist ja ein Kinderbuch aus der neuen Sachlichkeit. Man sieht richtig Kanuls Gummibäume quasi parallel entstehen. Das fing schon früh an. Für mich wurde dann allerdings Literatur sowas wie eine in einen Kuchen eingebackene Feile, ein Mittel zur Flucht.
Das müssen Sie erklären.
Meine Eltern verschleppten mich aufs Land und zwar so, wie man sich das von Robert Louis Stevenson vorstellt. Kidnapped oder Charles Dickens mit 9 Jahren und ich habe es gehasst. Ich weiß noch, wie wir diesen furchtbaren Mistacker besichtigten, den die gekauft hatten und einen Bauplatz nannten. Und ich weiß nicht, ob ich die Formulierung damals kannte, aber ich wusste schon mit 9, hier möchte ich nicht tot über den Zaun hängen. Grauenhaftes Mistkaff. Da konnte man dem nicht beim nichten Zuschauen, Bretzenacker unweit von Winnenden und Weiblingen. Also wirklich ein schreckliches, ein ödes, mistiges Kaff.
Wie sah es da aus?
Da gab es nichts und davon reichlich. Aha. Es gab keinen Laden, es gab keine Kneipe, es gab keinerlei Geschäfte, es gab keinerlei Infrastruktur. Es war ein Kaff, wo viele Generationen von Inzucht dazu geführt hatten, das öffentliche Leben zu bestimmen.
Wenn Sie von Ihren Eltern sprechen, die Sie entführt haben, so wie Sie sagen, Vater war Polier, Mutter war Sekretärin, die haben quasi dafür gesorgt, dass sie sich, sie stützen ihren Kopf gerade so in die Hand.
Ich sehe
den 9-jährigen Dennis Scheck, dass sie dafür gesorgt haben, dass diese Liebesbeziehung zwischen ihnen und den Büchern entsteht? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
In dem Sinne ja. Lars Gustafsson, der große schwedische Schriftsteller, sagte mal, wenn man möchte, dass das eigene Kind Schriftsteller wird, dann muss man es einfach in eine dunkle Kiste packen und den Holzdeckel draufnageln. Und diese Depravierung von allen sensorischen Eindrücken der Außenwelt sorgt dafür, dass der der Blick sich eher nach innen richtet, man dann auf die eigenen Stimmen zu hören beginnt.
Aber jetzt sitzen Sie ja heute nicht mehr in so einer Kiste, sondern Sie sind ja ganz gepflegt im Leben unterwegs. Wie ist denn so diese Buch-Scheck-Scheck-Buchbeziehung dann heute?
Der furchtbare Entführungsversuch meiner Eltern, den musste ich mit den Mitteln der Literatur beenden. Ich habe mich dann für Literatur zu interessieren begonnen. Das war, setzte schon ein bisschen früher ein, für eine bestimmte Art von Literatur, für Science-Fiction, für Fantasy, ein bisschen auch für Horror. Und gründete im Alter von 13 Jahren eine literarische Agentur und fing dann auch mit literarischem Übersetzen an. Und so gelang es mir mit 15,5 aus diesem blöden Kaff Bretzenacker wegzukommen und ins Stuttgarter Schriftstellerhaus einzuziehen, wo man mich zum Ehrenstipendiaten machte. Das war eine Art glorifizierte Hausmeistertätigkeit. Aber so kam ich eben, ich zog dann einfach aus. Und meine Eltern liegen jetzt tot auf dem Friedhof von diesem Dörfchen. Meine Großmutter liegt daneben. Und ich gehe da nie wieder hin.
Sie haben sie noch nie wieder besucht?
Ich wüsste nicht, was ich da zu suchen habe.
Ich freue mich auf das, was in diesen 2 Stunden noch kommt. Dennis Scheck ist Literaturkritiker, ist Journalist, ist Autor, weil er gerade eben selbst auch wieder ein Buch vorgelegt hat. Auch darüber reden wir heute hier im HR1 Talk. Dennis Scheck ist zu Gast heute im HR1 Talk. Er ist Buchkritiker. Und das interessiert mich, Herr Scheck, wie sind Sie Buchkritiker denn geworden? Wie ging das denn los? Also Sie haben gerade davon gesprochen, 13 waren Sie, als Sie diese Agentur gegründet haben, als es irgendwie so richtig professionell losging. Aber wie wird man denn Kritiker?
Ach, wissen Sie, für mich ist das ein Lebenszusammenhang. Lesen, schreiben, über Literatur schreiben, diese sehr deutsche Art und Weise, das alles aufzudröseln, also die Arbeitsteilung in die Literatur einzufügen und die einen sind Kritiker und die anderen sind Übersetzer und die anderen wiederum Schriftsteller, das habe ich eigentlich nie so gesehen. Das war für mich immer eine organische Tätigkeit. Ich hatte ja dann in der Science-Fiction-Szene so ein Fanzine gegründet und schrieb auch für andere Fanzines da schon kleine Literaturkritiken.
Was ist das?
Das ist ein Fan-Magazine, also zusammengezogen eben ein Fanzine. Ich schrieb natürlich auch für meine Schülerzeitschrift und dies und jenes. Aber wohlgemerkt, vor allem habe ich dann übersetzt ab 13 und ich übersetzte bis zu meinem 25. Lebensjahr so an die 30 Bücher, unzählige Artikel und ich war eben auch als Agent tätig. Aber viel wichtiger war, dass ich eben mit diesen unbesungenen Helden des Literaturbetriebs, den Literaturübersetzern, in Kontakt kam. Und es gibt so eine wunderschöne Schlussszene eines Films von François Truffaut, der verfilmte Ray Bradburys Fahrenheit 451. Das ist ja die Temperatur bei der Papier in Flammen aufgeht. Die Feuerwehr in diesem Roman von Ray Bradbury ist nicht dafür da, Brände zu löschen, sondern die legt Brände, nämlich der Besitz von Büchern in dieser Gesellschaft ist verboten. Und wer immer ein Buch hat, da ruft man dann die Feuerwehr und die zündet es an. Und die letzten Leser in dieser Welt, das ist die Schlussszene in Truffauts Verfilmung, die letzten Leser schützen sich, indem sie die Bücher auswendig lernen. Und dann zieht die Kamera auf und die Leser gehen in einen Wald und der eine brummelt das Nibelungenlied vor sich hin und der andere Tolstoi und der dritte Shakespeare. Und so ein bisschen war das für mich die Begegnung mit den literarischen Übersetzern.
So generell Kritik, da sind wir uns, glaube ich, einig, ist ja super. Wir sind uns aber auch, glaube ich, einig, dass Ihre Kritik schon auch sehr direkt auf die 12 ist, oder? Wenn wir druckfrisch gucken und Sie sich die Bestsellerliste vornehmen.
Nein, gemessen an den Zumutungen der Bücher. Müssen Sie in Asterix-Comics gibt es so eine wunderbare Möglichkeit, nämlich in eine Sprechblase in einen Blütenkranz zu hüllen. Und gemessen an dem groben Keil der Bücher ist meine Kritik immer mit dem Stilett und immer oder mit dem Florett, nicht mit dem Stilett. Das war vielleicht ein freudscher Versprecher. Also ist immer mit dem Florett ausgeführt und immer mit einem Blütenkranz.
Das heißt, Sie lächeln zumindest innerlich, wenn Sie hart kritisieren. Oder wie muss ich das verstehen?
Ich kritisiere ja nicht Menschen, sondern ich kritisiere Bücher. Wenn ich an bestimmte Zumutungen denke, wie Sebastian Fitzek, Paulo Coelho oder Susanne Fröhlich. Also da muss ich sagen, ich hatte mal eine Schweizer Freundin, die sagte bei diesen Gelegenheiten immer so gern, da haut's dir doch den Nucki raus.
Aber der Fitzek ist super verkauft und den mögen ganz viele Menschen, die wahrscheinlich vorm Fernseher sitzen und sagen, was bildet sich der Scheck eigentlich ein, so böse darüber
zu reden. Wissen Sie, die unsäglichen Bratlinge von Burger King und McDonald's verkaufen sich auch millionenfach und sind absoluter Mist. Und so ist es mit Sebastian Fitzek, Susanne Fröhlich oder Paulo Coelho eben auch.
Wonach bewerten Sie, was ein gutes und ein schlechtes Buch für Sie ist?
Naja, es gibt so einen Goldstandard in der Literaturkritik. Ein Buch muss, damit es wirklich Weltliteratur ist, meine Weltanschauung, das, was ich von der Welt wahrnehme, unwiderruflich verändern. Und ganz großen Texten, ich spreche jetzt von der Literatur von Franz Kafka oder der Literatur von Samuel Beckett oder von Jane Austen, denen gelingt es, dass ich die Welt mit anderen Augen sehe. Wer Kafka gelesen hat, der hat plötzlich ein Sensorium dafür, dass er vielleicht eine Existenz führt, die beeinflusst wird von byzantinischen Bürokratien mit unverortbaren Machtzentren. Und wem dieses Gefühl fremd ist, dem empfehle ich nur mal zum Arzt zu gehen, zum Steuerberater oder zum Bauamt. Dann wird er erleben, wie sehr unsere Wirklichkeit der Wirklichkeiten in Kafkas Texten zu ähneln beginnt.
Gab es schon mal sowas wie einen Bestechungsversuch von jemandem, der wusste, wahrscheinlich wird Herr Scheck mein Buch nicht mögen, der sich bei Ihnen gemeldet hat und gesagt hat, ich biete Ihnen was, dass Sie das nicht machen?
Jetzt übe ich diesen Beruf ja schon einige Jahre lang aus und es schmerzt mich, lieber Marco Schreil, es schmerzt mich wirklich. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr, dass noch nie irgendjemand auf den Gedanken gekommen ist und es versucht hat, mich zu bestechen. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich beim Abendessen irgendwo eingeladen bin und ich jemand von echten Verbrecherfirmen wie der Deutschen Bank oder Volkswagen oder sowas gegenüber sitze, ich kann dem kaum in die Augen sehen, weil bei denen ist Korruption, ist Bestechung gang und gäbe, wie wir wissen, bei irgendeinem Baukonzern wie Bilfinger oder sowas, ganz honorige Verbrecher, mit denen man zum Abendessen zusammensitzt. Und ich selber kann sagen, bestechen, mich hat noch nie irgendjemand versucht zu bestechen. Wie soll ich mit jemand von Siemens überhaupt noch reden? Ich meine, die schauen mich doch nicht mit dem Hintern an.
Dennis Scheck, Literaturkritiker mit Herz und Seele im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marco Schreil und zu Gast heute ist der Literaturkritiker und Journalist Dennis Scheck. Es wird Leute geben, Herr Scheck, die werden sagen, heute ist der 15. Dezember. Dieser Mann ist zu Gast und der Schreil gratuliert ihm nicht zum Geburtstag. Wir gestehen an dieser Stelle, wir haben das Gespräch vor ein paar Tagen aufgezeichnet und da hatten Sie eben noch nicht Geburtstag und ich werde einen Teufel tun, um es mit Ihren Worten zu sagen, Ihnen vorher schon zu gratulieren. Aber wenn es am jetzt Sonntag soweit ist, ich denke mit ganzem Herzen kurz an Sie.
Das freut mich also sehr. Ja, wissen Sie, meinen Geburtstag verbringe ich natürlich so, wie ich oft meinen Geburtstag verbringe, nämlich am Herd. Ich hätte auch gar keine Zeit gehabt, weil ich abends Gäste habe und meine Großmutter, die sich nie von meiner Mutter trennte, das war also immer ein Dreier. Familienvorstand. Das war nie auszumachen, ob meine Großmutter bei meiner Mutter lebte oder meine Mutter bei meiner Großmutter. Das war ja die erste Köchin von Theodor Heuss. Und da die fast 100 wurde, habe ich der ein bisschen über die Schultern beim Kochen schauen können und mir da das eine oder andere abgeschaut dadurch. Ja. Deshalb ist Kochen das einzige handwerkliche Hobby, das ich habe und das mir großen Spaß macht. Und wenn man eben sehr viel Zeit mit Büchern und mit Texten verbringt und mit Schreiben, dann ist es auch wunderbar, mal ein paar Stündlein kleine Tiere in ihre eigenen Gedärme zu stopfen. Das macht man, wenn man Wurst macht oder Gemüse zu schnippeln oder sowas.
Okay, also gibt es heute zu Ihrem 55. Geburtstag eine Wurst, eine selbstgemachte?
Ich bin ja auch Jäger, horrible dicto. Insofern, wir machen tatsächlich, meine Frau auch, machen auch gelegentlich Wurst. Ich habe mir für diesmal was anderes vorgenommen. Ich habe ja einen Lieblingsroman von Theodor Fontane, der seinen 200. Geburtstag in diesem Jahr feiern konnte. Und im Stechlin, meinem Lieblingsroman, empfängt der alte Stechlin mal Gäste und möchte aus diesem Anlass eine Spezialität seines Hauses kredenzen, nämlich Grammetsvögel in einer höheren Form von Schwarzsauer. Grammetsvögel stehen leider in Deutschland unter Naturschutz, da werde ich mich wahrscheinlich mit Wachteln behelfen müssen.
Okay.
Aber die höhere Form von Schwarzsauer, die würde mich interessieren, weil das ist eine Blutsuppe oder sowas ähnliches mit Essig, eine Blutsoße und daran werde ich mal dran gehen. Mal gucken.
Dann haben wir zu Ihrem Geburtstag aber zumindest einen musikalischen Wunsch von Ihnen jetzt schon mal zu erfüllen. Sie wünschen sich nämlich Tonsteine, Scherben, Rauchhaus, Song. Das ist gesungener Protest.
Ja, und das ist vor allem sehr, sehr lustig und für mich immer auch eine Erinnerung daran, dass man sich im Leben nicht alles gefallen lassen muss.
Dann hören wir jetzt genau hin. Es gibt Tonsteine, Scherben, der Rauchhaus-Song für Dennis Scheck, der mein Gast ist im HR1 Talk.
Und ich schreie es laut, ihr kriegt uns hier nicht raus.
Dennis Scheck zu Gast im HR1 Talk. Diese Musik, Herr Scheck, Ton, Steine, Scherben haben wir gerade gehört, so wie Sie vor mir sitzen. Ich darf Sie beschreiben. Sie tragen selbstverständlich Ihre Brille auf der Nase. Sie tragen ein blaues Hemd, eine Weste. Ihr Sakko haben Sie abgelegt. Sie tragen eine rote Krawatte. Ich kenne Sie. Im Sommer tragen Sie auch einen Hut. Sie kommen erstklassig daher. Und dann Ton, Steine, Scherben mit dem Rauchhaus-Song. Bei mir sind große Fragezeichen. Wie passt das zusammen? Ich hätte jetzt gedacht, Sie wünschen sich Klassik oder so.
Naja, ich höre auch sehr gern Klassik. Ich bin ein großer Freund beispielsweise von Brendel. Aber so wie in der Literatur auch, ich bin immer ein Anhänger einer gesunden Mischkost gewesen. Und ich sitze sehr gerne wie Lord Peter Wimsey morgens in der Badewanne und pfeife Bachchoräle vor mich hin. Aber das heißt doch nicht, dass ich nicht 2-3 Stunden später auch Freude haben kann an der reinen anarchistischen Protestkultur von Berlin in den 70er Jahren. Das hat doch alles seine Berechtigung. Es gibt auch Menschen, wissen Sie, die lesen nur Kriminalromane. Die kommen mir immer vor wie Menschen, die sich ausschließlich von blauen Lebensmitteln oder so ernähren. Das ist wahrscheinlich möglich, aber auf lange Sicht kann das unmöglich gesund sein.
Sind Sie denn mal irgendwann ein Protestler gewesen?
Ich bin immer noch ein Protestler. Das fängt schon mit der Schwerkraft an. Es gibt sehr viel, was ich gerne ändern würde, ja, auch politisch. Man sollte die Radikalität und den Anarchismus, der in Menschen, die Anzüge und Krawatte tragen, nicht unterschätzen. Ich fand die sublimste Form des Protests immer vielleicht die Uniform eines ohnehin ja nicht mehr existierenden bürgerlichen Establishments zu übernehmen. Ich fand es immer etwas albern, sich mit Lederjacken und Fahrradketten zu behängen, um auf diese Weise seine Unangepasstheit auszustellen. Ich fühle mich sehr viel unangepasster, wie ich lebe. Aber das muss jeder mit sich selber machen.
Das heißt, ausmachen. Wenn Sie als junger Mensch protestiert haben, haben Sie das auch schon so getan. Dann hatten Sie auch schon ein anständig gebügeltes Hemd und eine Krawatte.
Ich trug auch in der Schule schon gerne Dreiteiler.
Und dann waren Sie ein besonderer Schüler? Hat man sie besonders angeguckt?
Ich glaube, das Wort, auf das sich meine Mitschüler geeinigt haben, war skurril. Wissen Sie, ich habe ja als Agent gar nicht schlecht verdient für einen Schüler. Ich trug zum Beispiel einen Gehstock mit silbernem Knauf.
Nicht wahr?
Den habe ich immer noch irgendwo zu Hause. Ja, der ist
so
allerdings
in die Schule gegangen.
Sehr verbeult, weil ich, wann immer ich zu spät kam, und ich kam sehr oft zu spät, klopfte ich mit diesem Silberknauf ans Klassenzimmer und wartete auf das herein. Ich fürchte, ich war nicht ein Vorbild als Schüler. Ich habe mich durch die Schule gelacht, mehr oder minder.
Sind Sie eigentlich generell eine kritische Person? Also auch über, ich sag mal, über literarische und über gesellschaftspolitische Sachen hinweg?
Ja, verstehen Sie, Kritik ist eine Erfindung zur Verbesserung der Welt. Ich beschränke mich beruflich auf Literaturkritik und ein bisschen Gastrokritik, aber ich wundere mich tatsächlich, warum es nicht sehr viel mehr Brötchenkritik gibt, zum Beispiel.
Warum?
Weil die meisten Brötchen, die man in Deutschland kaufen kann, absoluter Schrott sind. Als hätte Sebastian Fitzek sie gebacken.
Und also, Susanne Fröhlich ausgetragen, womöglich.
Ganz genau. Also verstehen Sie, was wir dringend brauchen in Deutschland, ist eine funktionierende Brötchenkritik. Und dann müsste es weitergehen mit Schuhkritik und Sockenkritik und so weiter. Es ist wirklich, Kritik ist eine hervorragende Erfindung, wenn man an den bestehenden Verhältnis etwas verändern, zum Besseren verändern möchte. Und deshalb haben wir in Deutschland wirklich viel zu wenig Kritik. Das wird allerdings verwechselt mit Schmähungen oder mit Hate Speech oder sowas. Damit hat es ja nichts zu tun, sondern es ist ja der Versuch zu begründen, warum irgendetwas in einem deplorablen Zustand ist. Die Griechen hatten dieses wunderbare Wort Arete, dass also in jedem sein Optimum steckt und dass man ein bisschen sich zusammenreißt und vielleicht nicht ganz so blöde, dumme Brötchen herstellt.
Dennis Scheck ist mein Gast im HR1 Talk. Dennis Scheck zu Gast im HR1 Talk heute. Er ist Autor, er ist Journalist in erster Linie, aber ist er Literaturkritiker. Wir haben das gerade schon angesprochen. In der Schule waren Sie also, darf ich sagen, nicht der Hellste und nicht der Fleißigste?
Also ich war vor allem der mit den meisten Abwesenheiten. Das hat mich um ein Haar. Wissen Sie, ich habe ja schon übersetzt, warum sollte ich denn zur Schule gehen? Ich hatte ja sozusagen gewinnbringendere Tätigkeiten, die mich auch mehr interessierten. Da will ich mich doch jetzt nicht mit einem Haufen von Menschen, die mich nicht sonderlich interessiert haben, über die Verfassung Angolas austauschen. Jedenfalls, das war so bedrohlich, dass ich hatte Englisch als Leistungskurs, meine Fehlzeiten eigentlich dazu hätten führen müssen, dass ich gar kein Abitur bekomme. Man hat es mir trotzdem netterweise gegeben. gehen.
Dann frage ich doch einfach mal nach bei Eva Gritzmann, mit der Sie zum Gymnasium gegangen sind. Frau Gritzmann, war er wenigstens sehr nett in der Schule?
Doch, er war die meiste Zeit nett. Und faul war er jetzt, glaube ich, nicht. Er hat sehr viel zu Hause gearbeitet und hat auch dann noch unter der Schulbank weitergelesen.
Herr Scheck, was haben Sie unter dem Tisch gelesen?
Ich kann mich erinnern, dass ich Philip Roth gelesen habe, Portnoys Beschwerden. Die legendäre Szene, wo der junge Portnoy Leber für das Mittagessen seiner Familie holen soll. Und das ist ja ein zwanghafter Onanist. Und er zieht sich dann mit diesem Stück Leber hinter eine Plakatwand zurück und malt sich erotische Fantasien aus, während er in dieses Stück Leber onaniert. Ich meine mich zu erinnern, dass ich diese Passage im Biologieunterricht von Hand zu Hand gehen ließ. Und ich meine, kurzfristig stieg die Zahl der Philip Roth-Fans in unserer Klasse, Eva, dadurch stark an.
Ja, das könnte sein. Also hat er nicht auch noch andere Bücher geschrieben, sowas wie Die Brust?
Die Brust unter menschliche Makel und so weiter, ja.
Liebe Eva Gritzmann, Sie sind mit Dennis Scheck zur Schule gegangen zusammen. Können Sie sich denn noch erinnern, wie Sie sich kennengelernt haben?
Ja, da kann ich mich bestens dran erinnern. Dennis kam ja 2 Wochen nach Schulbeginn ins Gottlieb-Daimler-Gymnasium und die Klasse war am Ende des Gangs und ein paar von uns sahen, wie da jemand auf uns zukam, tatsächlich im Dreiteiler mit Gehstock und Silberknauf und sich dann hinstellte und sagte, ist das hier die Lateinklasse? So war das. An Seidenschal hatte er noch, also so locker um den Hals gebunden.
Wie haben denn die Schülerinnen und Schüler, Sie auch, diesen Jungen wahrgenommen?
Ich glaube, die meisten waren erstmal sehr erstaunt und so halb belustigt, also irgendwie, als ob da einer aus einer anderen Zeit kommt.
Sie sind zusammen zur Schule gegangen, Sie haben sich dann mal aus den Augen verloren, aber in Köln wieder getroffen. Sie haben auch zusammen gearbeitet zum Beispiel, ein Buch gemeinsam verfasst, Sie und er. Wie hat sich das denn entwickelt? Also wie haben Sie wieder zusammengefunden?
Also Dennis lebte in Köln und ich war dann auch in Köln angekommen, um da noch was dort zu studieren. Und so hat man sich dann halt wieder getroffen und wir sind viel gemeinsam essen gegangen. Mhm. Wir haben auch zusammen gekocht oder besser gesagt, Dennis hat mich bekocht, weil meine Kochkenntnisse wahrscheinlich immer noch sehr viel schlechter sind als die von Dennis. Mhm. Und so hat sich das eigentlich fortgesetzt, Jahre hinweg. Und wir waren eben auch in Restaurants. Wir haben geschaut, klar, man guckt rüber an den anderen Tisch, was essen die anderen, wie sieht es aus und haben dann dabei festgestellt, dass Frauen doch unterschiedlicher essen als Männer, also sie bestellen anders.
Und auf alle Fälle haben Sie ein Buch drüber geschrieben und damit auch zusammengearbeitet und sich nicht aus den Augen verloren. Ist er denn ein guter Koch in Ihren Augen?
Er kocht wirklich sehr gut, manchmal ein bisschen viel Fuhrpark und Primorium.
Das müssen Sie erklären, was ist der Fuhrpark?
Der Fuhrpark, das ist so dieses ganze Equipment, die Hardware, also Messer, Töpfe was es sonst noch alles dazu bedarf, also außer einer Pfanne und einem Kochlöffel.
Wie viele männliche Köche habe ich eine allzu große Vorliebe für technische Geräte in der Küche. Also kein Rotationsverdampfer, aber Dampfgarer oder ein Vakuumierer oder in der berühmte Thermomix und so weiter.
Den haben Sie auch zu Hause?
Ja, aber selbstverständlich habe ich einen Thermomix zu Hause.
Okay. Liebe Eva Gritzmann, ich danke Ihnen sehr für die Überraschung. Vielen Dank für den kleinen Einblick in den kochenden und in den Lateinstunden suchenden Dennis Scheck. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.
Danke.
Tschüss. Machen Sie es gut. Tschüss. Der HR1 Talk mit Dennis Scheck. Sie können das Gespräch gerne nochmal nachhören bei uns in der ARD Audiothek zum Beispiel. Wir machen jetzt Nachrichten gleich und dann reden wir weiter.
HR1 Talk.
Und immer noch zu Gast ist Dennis Scheck, Literaturkritiker, der jetzt selbst ein Buch vorgelegt hat. Schecks Kanon, also Ihre Zusammenstellung wertvoller, wichtiger, bedeutender Werke. 100 haben Sie zusammengestellt, Herr Scheck. Von Krieg und Frieden bis Tim und Struppi. Wie sind Sie denn vorgegangen, diese 100 Werke für sich so zusammenzustellen?
Naja, der Untertitel soll ja schon eine gewisse ironische Geste demonstrieren, weil ich weiß natürlich auch, lieber Herr Schreil, dass nicht ein einzelner Literaturkritiker den Kanon definiert, sondern die einzigen Instanzen, die die Macht haben, einen Kanon vorzugeben, sind die Zeit, in der wir leben und die Gesellschaften, in denen wir leben. Ich kann nur einen Vorschlag für einen Kanon machen. Und das war eine Arbeit von 2 Jahren, ein sehr schöner Urlaub, wenn man so möchte, von meinem Alltag, wo ich mich in der Regel mit zeitgenössischer Literatur eher befassen muss. Und ich bin tatsächlich Woche um Woche vorgegangen. habe also nicht am Anfang eine Hunderterliste gemacht, die ich dann wie ein andalusischer Brunnenesel der Literaturkritik hätte abarbeiten müssen, sondern ich habe mir die Entscheidung Woche für Woche vorbehalten, über welches Buch schreibst du diese Woche? Und natürlich ist am Anfang stehen alle Türen offen und die Welt gehört einem und man kann radikal sein und sagen, ich schaue nach Japan ins 11. Jahrhundert oder nach Südamerika. Aber irgendwann wächst natürlich der Druck und man fragt sich, wäre es jetzt mal nicht eine gute Idee, auf Goethe zu kommen oder Shakespeare ist auch noch nicht drin. Und dann schnurrt die Freiheit plötzlich zusammen. Das Kanonspiel, und es ist ein Spiel, kann sehr, sehr grausam sein, weil ich weiß natürlich selber, wer da alles nicht drin ist. Es ist kein Friedrich Schiller drin zum Beispiel. Es ist kein Günter Grass drin. Es ist kein Martin Walser drin. Es ist kein Max Frisch drin. Es ist kein Thomas Bernhard drin. Und mich erinnert das eben an das berühmte Kinderspiel. Ich glaube, seit Jahrtausenden finden Kinder in Schlaf mit der grausamen Frage, wenn dein Haus plötzlich in Flammen stünde, wen würdest du retten? Oma, Opa, Papa, Mama, deine Schwester oder deinen Hund. Und so ein bisschen ist das auch, wenn man sich diese Zahl auferlegt. Ich musste dramatische Verluste in Kauf nehmen, wenn ich das retten möchte, was mir wirklich am wichtigsten ist.
So, und warum Sie jetzt Krieg und Frieden und Tim und Struppi gerettet haben, das klären wir gleich. Dennis Scheck, Literaturkritiker, selbst hat er jetzt ein Buch rausgebracht, nämlich Schecks Kanon. Wir besprechen das gleich noch intensiver hier am hr1 Talk. Schecks Kanon heißt das Buch, das Dennis Scheck vorgelegt hat. Wir müssen das noch klären, Herr Scheck. Musste aus Ihrem Kanon oder aus dem Kanon Altes raus, Neues rein, Langweiliges raus und etwas, worüber Scheck schmunzeln kann, rein?
Ich habe mich natürlich mit der Geschichte des Kanons beschäftigt. Und es ist sehr aufschlussreich, was verschiedenen Zeiten kanonisch erschien. Wir brauchen gar nicht weit zurückgehen. In den 70er Jahren hat die Zeit zum Beispiel auch eine Bibliothek der 100 Meisterwerke der Weltliteratur präsentiert. Die 100 wichtigsten Bücher der Welt. Und ob Sie es glauben oder nicht, das ist 1978 erschienen, diese Serie, und hat ein großes Echo ausgelöst. Unter diesen 100 Werken war sage und schreibe eine einzige Autorin, der Rest stammte von Männern. Und diese Autorin ausgerechnet, die würde in meinem Kanon etwa auf Rang Nummer 15.978 landen.
Welche war das?
Anna Segers. Anna Segers hat mit Das siebte Kreuz einen Roman geschrieben, der politisch eminent bedeutend ist, weil er den Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg mit verursachte. Aber ästhetisch, literarisch, ist dieses Buch also wirklich nicht der Rede wert. Jetzt wenn schon von Anna Segers wäre Transit dran. Aber jedenfalls, das hat damals in den 70er Jahren niemand bemerkt. Daran hat niemand Anstoß genommen. Das wurde überhaupt nicht diskutiert. Sehen Sie, heute, wo wir so sensibilisiert sind für Geschlechterfragen, wäre das natürlich das Erste, was man diskutieren würde bei dieser Liste der Zeit damals.
Haben Sie das gemacht?
Ich habe mit einer Frau angefangen und ich habe mit einer Frau aufgehört. Und natürlich habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Aber das Problem ist, die Literatur der Antike, wenn Sie Sappho abziehen, kennt so gut wie keine Autorinnen. Die Literatur des Mittelalters ebenfalls nicht. Das heißt, ich kann ja nicht, um Geschlechterparität in einem Kanon herzustellen, die Literaturgeschichte umschreiben. Dann werde ich ja zum Fälscher. Ich kann nicht so tun, als gäbe es eine breite Basis weiblicher Autorschaft im Mittelalter oder der Antike. Die gäbe es eben nicht. Deshalb habe ich ja an den Schluss des Kanons Hypatia gestellt. Eine spätantike Philosophin, die von einem christlichen Mob gelyncht wurde auf offener Straße und von deren Werk uns nicht eine einzige Zeile, kein Wort, noch nicht mal eine Silbe erreicht hat. Und die repräsentiert all jene, die in den Kanon gehörten, aber von ihrer Gegenwart an den Rand gedrängt wurden, die unter die Räder kamen, die teilweise mit ihrem eigenen Leben für ihre intellektuelle Redlichkeit bezahlen mussten und deren Namen ist wahrhaft Legion.
Astrid Lindgrens Carlsson vom Dach ist dabei, Frank Schätzings Schwarm nicht. Der hat sich aber sensationell verkauft, hat viele...
Sie müssen von der Kategorie der Zahl wegkommen. Okay. Verstehen Sie, in der Politik ist Demokratie eine wunderbare Herrschaftsform. In der Kunst ist das demokratische Prinzip aber absolut von Übel. Das, was sich am meisten verkauft, stellen Sie sich vor, Sie müssten eine der 10 meistverkauften Mahlzeiten Deutschlands zu sich nehmen. Da ist Ihnen doch klar, dass das sich um vollkommen unverdaulichem Autobahnraststättenmampf, hässlichen Sachen handelt. Und in der Kunst ist das genauso. Sie möchten nicht eines dieser 10 meistverkauften Bücher in den Händen halten. Das ist auf lange Sicht leider alles Krampf.
Jetzt kleben Ihnen sicher viele an den Lippen. Wir sind 1,5 Wochen vor Heiligabend und Bücher werden sehr gern verschenkt. Was für eins verschenken wir, wenn wir etwas mit Sinn verschenken wollen?
Oh, da so einfach ist die Sache natürlich nicht, weil auch in der Literatur nicht jeder Deckel passt auf jeden Topf. Also man muss schon wissen, wem man was schenkt. Also es gibt Bücher zum Beispiel, die so herausragend sind. Ich denke jetzt zum Beispiel an Daniel Kehlmanns Roman Till, der schon vor einiger Zeit erschienen ist. Das ist einerseits ein historischer, andererseits ein ganz gegenwärtiger Roman. Ich denke an das wunderbare Buch von Christoph Ranzmeier, Cox oder Der Lauf der Zeit, ja, ebenfalls ein historischer Roman aus dem alten China, oder also ein Buch, was ich sensationell von Ranzmeier finde, Atlas eines ängstlichen Mannes. Das sind 80 Reisegeschichten, die alle mit dem gleichen Satz anfangen. Das sind Bücher, die wirklich glücklich machen und ich glaube, niemanden enttäuschen.
Dennis Scheck mit seinen Empfehlungen bei uns zu Gast im HR1 Talk. Jeden Sonntag zwischen 10 und 12 der HR1 Talk. Heute ist Dennis Scheck mein Gast. Herr Scheck, ich habe den Fragebogen für Sie. Ist total einfach. Halbsätze von mir. Und wenn Sie mögen, machen Sie den Satz bitte zu Ende.
Ich gebe mir Mühe.
Mein liebstes Privileg als bekannte Person ist?
Ah, Winston Churchill sagte, Information and Transportation seien die Privilegien seines Amtes. Und Information und Transport, das ist auch das, was ich als Privileg empfinde.
Und das müssen Sie erklären, an welcher Stelle? Also Information, in welchem Sinne?
Na, ich habe ja Zugang zu Datenbanken als Journalist und so weiter.
Und Transport?
Transport ebenfalls, die Möglichkeit, innerhalb von ganz kurzer Zeit irgendwo hinzugelangen.
Ich hasse es, wenn.
Die Niedertracht siegt.
Mein liebster Ort ist?
Meine Stube.
Wie schön, dass Sie Stube sagen. Sie sagen nicht Wohnzimmer.
Das ist ein Zitat, das hat Theodor Fontane auf dieselbe Frage gesagt.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Keine Ahnung.
Sie greifen zu, legen Sie in den Korb, zahlen und fertig. Mit 1000 anderen Sachen zusammen.
Heute zählt man Kalorien, nicht Geld.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass das demokratische Prinzip zu oft auf andere Felder übertragen werden soll.
Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe, ist?
Die Liebe.
Das letzte, was ich geklaut habe, war?
Ein Buch.
Schon lange her?
Das wird zu privat erscheinen.
Frühaufsteher oder Langschläfer?
Langschläfer.
Taxi oder Straßenbahn?
Taxi. Ich hasse. Öffentlicher Nahverkehr ist ein hässliches Wort für eine hässliche Sache.
Handy oder Festnetz?
Festnetz.
SMS oder Anrufen?
Anrufen.
Mein Lieblingsfußballverein ist?
Wie heißt nochmal dieser Entenhausener Fußballclub? Ich glaube, die sind irgendwie die Kicker von Gumpenhausen oder so.
Weil sie sich um die realen Fußballvereine wahrscheinlich überhaupt nicht scheren, oder?
Fußball ist eine Erfindung, die vielen, vielen Männern den Verstand gekostet hat. Ein Massenverdummungsmittel.
Und Entenhausen sprechen Sie an, weil Donald Duck dann doch sowas wie Unterhaltung und Hero für Sie gleichzeitig ist, oder?
Ich habe ein besonderes Verhältnis zu Donald Duck, wie ich gerne sage, weil ich meine ja den Donald, den Dr. Erika Fuchs ins Deutsche gebracht hat. Ich hatte das große Privileg, ein Interview führen zu dürfen mit Dr. Erika Fuchs. Die lebte ja als hochbetagte Dame, die wurde auch fast 100, in München in einem Donald Duck-artigen Häuschen im Stadtteil Gern. Und die hatte die Angewohnheit, Menschen, die sie mochte, aber auch Menschen, die sie nicht mochte, namentlich in diesen Donald-Duck-Geschichten, die sie übersetzte, zu verewigen. Und so bin ich als Spielwarenhändler in Entenhausen wiedergeboren worden. Ich bin ein Hund, ich trage einen Cut und Donald betritt meine Spielwarenhandlung mit dem unsterblichen Satz im Schnabel: Mal sehen, was der gute Scheck wieder auf Lager hat. Sie bedeutete mir sehr, sehr viel und diese Donald-Duck-Geschichten zählen wirklich zu meinen Beseligungslektüren. Karl Barks, der Zeichner und Texter in der Übersetzung von Erika Fuchs. Das funktioniert genau wie Shakespeare oder Arno Schmidt bei mir fast immer.
Marcel Reich-Ranicki.
Ja, Der Name sagt mir was. Dunkel. Lassen Sie mich raten. Das war kein Koch, das war kein...
ich nehme das den Preis nicht an.
Das ist jener berühmte Literaturkritiker aus dem letzten Jahrtausend. Jetzt weiß ich es wieder.
Haben Sie sich jemals getroffen?
Ja.
Und Sie haben sich nicht gemocht?
Sagen wir so. Man hat Streit mit seinen Vätern. Marcel Reich-Ranicki ist aber von der Generation her eher mein Großvater. Und meistens mag man ja seine Großväter. Natürlich war Marcel Reich-Ranicki in meinen Augen ein heiliges Monster, vor dem ich großen Respekt hatte. Und ich bin Marcel Reich-Ranicki wahnsinnig dankbar, denn das, was ich heute in den Medien treibe, wäre ohne ihn vollkommen unvorstellbar. Doch ich habe Marcel Reich-Ranicki gemocht. Ob er mich gemocht hat, darüber müssen wir ein Fragezeichen setzen. Bei unserer letzten Begegnung sprang er auf mich zu, das war auf einem Buchmessenempfang, und sagte: Schäck, Sie reden viel Scheiße, aber das, was Sie da gesagt haben, das war gut.
Ja. Dennis Schäck bei uns im HR1 Talk. Und eins müssen wir noch klären, in meinem Bücherregal unten rechts steht?
Unten rechts in meinem Bücherregal steht. Naja, mein Bücherregal fängt im Arbeitszimmer an, hört unten links auf, unten rechts steht dann der Buchstabe P, Thomas Pynchon.
Sie sortieren, das gefällt mir.
HR1 Talk.
Mit Marco Schreil und mein Gast ist der Literaturkritiker Dennis Schäck. Herr Schäck, ich habe den Berg zu Hause, wo so ein Zettel drauf liegen könnte, angefangen und abgebrochen. Diese Bücher, wo man nicht weiß, soll ich sie irgendwann zu Ende lesen, geht es Ihnen eigentlich genauso?
Aber klar, verstehen Sie, ich muss ja schon beruflich sehr viel anlesen, um herauszufinden, kommt es denn in Frage? Und Gottes Willen, also manchmal genügt mir ja schon der Name des Autors, um es wegzulegen. Manchmal vielleicht auch der Name des Verlags. Aber tatsächlich lese ich in vieles rein und lege es dann sehr oft weg, so wie ein Profikoch oder ein Verkoster eben mal ein Löffelchen davon probiert oder davon probiert. Aber um ein Urteil über eine Sache abzugeben, also als Kritiker muss ich es schon von der ersten bis zur letzten Seite gelesen haben.
Wie viel lesen Sie denn in der Woche?
2-3 Bücher.
Wird man da nicht bekloppt? Verwechselt man nicht die Inhalte?
Schauen Sie mich an. Was fragen Sie mich? Ob man durch Lesen bekloppt wird? Ich hoffe nicht.
Also mir geht das so, dass ich gern mal das eine noch nicht zu Ende gelesen habe und mit dem anderen schon irgendwie anfange, weil ich vielleicht auch anfangen muss, um mich auf irgendetwas vorzubereiten. Dann denke ich mir, gehörte das jetzt noch dahin oder gehörte das dahin? Geht es Ihnen nicht manchmal auch so?
Naja, also eigentlich nicht. Aber es gibt schon Autoren, die eine bestimmte Motivik immer wieder durchdeklinieren. Ich denke jetzt an Autoren wie Stephen King zum Beispiel oder auch Haruki Murakami oder übrigens auch Theodor Fontane, wo man schon mal durcheinander kommen kann. Moment mal, diese Ehebruchsgeschichte, ist das jetzt L'Adultera oder ist das Effi Briest oder ist das jetzt in Stand By Me, Geheimnis eines Sommers oder ist es in Es oder ist es in Christine? Da geht es also das Verhältnis von Kinder und Autos oder irgendwie sowas. Da kann man schon mal durcheinander kommen. Aber an und für sich habe ich keine Probleme damit, weil wenn ich ein Buch tatsächlich lese, bin ich doch relativ fokussiert und kann mich meistens auch, wenn es wirklich was Gutes ist, einige Jahre daran erinnern. Aber Sie berühren da eine sehr wichtige und relevante Frage, nämlich die Frage, ob wir uns verändern oder ob die Bücher sich nicht heimlich verändern, während sie so unschuldig im Regal stehen.
Wir kommen zu einer wichtigen Frage, nämlich ob Sie singen können.
Kein Ton, weil ich unmusikalisch bin.
Also singen Sie auch nicht mit? Wenn im Radio was läuft oder wenn Sie eine Platte oder eine CD oder bei Spotify irgendwie was laufen lassen, singen Sie auch nicht mit? Oder machen Sie das dann auch, wenn Sie wissen, dass es nicht gut klingt?
Das hat mir mein Hund streng verboten.
Dann hören wir doch jetzt einfach nur zu, was Sie sich gewünscht haben. Denn Jeff Buckley, Halleluja, ist dran. Ich finde, da kriegt man Gänsehaut. Es gibt irgendwie nichts Schöneres, oder?
Aber ich würde mit Sicherheit nie mitsingen, um Gottes Willen.
Auch nicht so ganz leise.
Na, innerlich.
Dennis Schäck, jetzt Jeff Buckley, Halleluja. Gleich reden wir weiter.
She tied you to her kitchen chair. She broke your throne, she cut your hair. And from your lips she drew the Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Dennis Scheck, Mr. Druckfrisch, ist zu Gast bei uns, weil Druckfrisch die Sendung so heißt, die Dennis Scheck im Ersten macht regelmäßig. Literaturkritiker aus dem Fernsehen, also heute mal im Radio. HR1, der Talk ist hier. Herr Scheck, 64 geboren in Stuttgart. Hatten Sie eigentlich eine Radio- oder eine Fernsehkindheit?
Sowohl als auch. Natürlich, jemand meines Jahrgangs hat prägende Erfahrungen im Fernsehen gemacht. Also natürlich ging Star Trek nicht spurlos an mir vorbei, aber auch Fernsehserien wie Time Tunnel oder Immer wenn er Pillen nahm oder sowas, die waren wichtig. Mhm. Ja. Wichtig war aber auch Radio, enorm wichtig sogar. Ich besaß als Kind ein kleines Radio. Ich hatte noch dann später so eins mit dem magischen Auge. Und es gab damals meistens um 21 Uhr dienstags einen legendären Hörspieltermin, wo mir insbesondere die Science-Fiction-Hörspiele auch sehr viel bedeutet haben. Ich hatte dann das Glück, über diesen Übersetzerstammtisch auch eine berühmte Radiojournalistin kennenzulernen, die dafür sorgte, dass ich selber sehr schnell fürs Radio arbeiten durfte. Ich werde nie vergessen, was mein erster Job war, im Radio zu rezensieren. Bitte sprechen Sie 5 Minuten über die 10-bändige Werkausgabe von Jorge Luis Borges. Allein, ich glaube, ich muss mir diesen Namen Jorge Luis Borges millionenfach vorgesagt haben. Einen schwierigeren Namen habe ich mir echt nicht aussuchen können. Aber 5 Minuten über 10 Bände Borges zu sprechen, das erschien mir damals auch eine titanische und unvorstellbar zu lösende Aufgabe. Aber irgendwie ist es gut gegangen. Und der Gag war, die Sendung damals war sogar live.
Wie ist das heute bei Ihnen? Man kennt Sie als Literaturkritiker. Ich weiß, dass Sie als Journalist angefangen haben. Ich weiß, dass Sie viel und gern lesen. Sie haben uns schon erzählt, dass Sie auch zur Jagd gehen und gern kochen. Und trotzdem weiß man eigentlich nichts über Sie, Herr Scheck. Passen Sie auf, dass Sie Ihr Privatleben auch schützen?
Aber ja. Also jeder, glaube ich, der von Medien etwas versteht, der weiß, dass Mikrofone und Kameras sowas sind wie Röntgenapparate. Und zwar Röntgenapparate, bevor einem klar wurde, dass eben diese Strahlung auch schädliche Nebenwirkungen hat. Ich bin wirklich sicher, dass das 22. Jahrhundert spätestens herausfinden wird, was Medien mit menschlichen Gehirnen wirklich anstellen. Mhm. Und man ist gut beraten, sich da eine Zone zu erhalten, wo man vielleicht sagt, darüber möchte ich in der Öffentlichkeit nicht sprechen. Das ist mein Privatleben und das möchte ich trennen von meinem beruflichen Leben. Aber wohlgemerkt, da gibt es nichts wahnsinnig Spannendes, glaube ich. Meine Zeit verbringe ich meistens damit, in einem Sessel zu sitzen und ein Buch zu lesen. Das Lesen ist nicht unbedingt ein Zuschauersport.
Mhm. Darf der Schreil im 21. Jahrhundert versuchen, zumindest wenn so etwas leicht Öffentliches durch Sie selbst in die Welt geschickt wurde, wie das Cover Ihres aktuellen Buchs, darf er nachfragen, ob der Hund, der dort an den Büchersockel pinkelt, irgendwas mit Ihrem Hund zu tun hat?
Nein, denn insofern irgendwas schon. Mich besitzt ein Jack Russell Terrier, so rum muss ich sagen. Und das ist auch ein Terrier. Aber natürlich ist der pinkelnde Hund, der an eine Säule pinkelt, auf der ein Stapel Bücher liegt, eigentlich das Indiz dafür, dass vielleicht auch dieser Kanonvorschlag einige Negativbewertungen auch von anderen Werken beinhaltet, beziehungsweise vielleicht auch nur die Aufforderung, das alles nicht so zu wichtig zu nehmen. Und das ist eigentlich auch eine Referenz an Tim und Struppi.
Dieser Terrier, der ist jung, mittelalt, scheucht er Sie regelmäßig auf? Müssen Sie Gassi vor die Tür? Hat er Freilauf?
Das ist mein
oder?
Personal Trainer, so heißt der im Grunde mit Mittelnamen, ja. Mein Hund heißt Stups, nach einem englischen Maler, eigentlich heißt das Stubbs. Und Jack Russell Terrier kommen ja auch von der Insel. Der Hund macht mir Sorgen, weil der Hund hat in seinem jugendlichen Unverstand einen Buchvertrag abgeschlossen und er ist wahnsinnig schreibfaul. Er ist jetzt schon Jahre über den Abgabetermin. Das wird schwer. Also er muss jetzt langsam mal zu Potte kommen.
Heißt das versteckt, es wird irgendwann tatsächlich ein Buch geben, das von Stubbs verfasst?
Oder er muss den Vorschuss zurückzahlen. Also das ist die Alternative. Ich muss jetzt über Weihnachten mal ein ernstes Wort reden, weil so geht es nicht weiter.
Der HR1 Talk mit Dennis Scheck. Dennis Scheck ist unser Gast heute. Weihnachten steht vor der Tür. Sind Sie froh, dass Weihnachten dann auch da ist? Also sind Sie auch in so einer Jahresendrallye, oder?
Ich schätze Weihnachten wahnsinnig. Ich bin kein Christ. Insofern, das Fest hat für mich keine religiöse Bedeutung, sondern es sind einfach Tage, wo man in aller Ruhe das machen kann, was man schon immer machen wollte. Also es sind Tage des Ordnungsmachens und ich habe dann auch immer so ein bisschen Sachen weggelegt, wo ich denke, das liest du mal über Weihnachten oder sowas. Oder wir laden uns da gerne Freunde ein, es wird gekocht, ja, es wird ambitioniert gekocht und die sogenannte Gstaadezeit, also die Zeit zwischen den Jahren, ist eigentlich so meine Lieblingszeit, weil da das Telefon nicht klingelt und man da auch nicht irgendwelche Drehs vereinbart hat oder sonst was, sondern man kommt einfach mal in Ruhe dazu, den Krempel aufzuarbeiten, den man das ganze Jahr über liegen ließ.
Kriegen Sie gerne Geschenke?
Ja.
Und verschenken Sie auch gern?
Naja, das ist auch so etwas, wo man älter werden muss, um das zu kapieren, dass Geschenke machen eben fast mehr Freude macht, als Geschenke erhalten.
Mhm. Verschenken Sie auch Bücher?
Gelegentlich verschenke ich auch Bücher.
Weil ich mich immer frage, Socken und Bücher und Krawatten, ist das einfallslos oder?
Nein, also ich bin zum Beispiel jemand, der sich auch gerne Socken und Krawatten schenken lässt. Und vor allem ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Krawatte bereits habe, wesentlich kleiner, als dass ich ein Buch vielleicht schon habe. Aber wissen Sie, jetzt im Januar ist Antiquariatsmesse in Stuttgart. Bedeutende Messe ist das, da kommt eine Erstausgabe von Hölderlins Hyperion auf den Markt. Es gibt schon Bücher, für die ich mich auch antiquarisch noch sehr interessieren würde. Leider kostet die 20.000 Euro. Aber wenn irgendein Mäzen dort draußen uns zuhört, das würde mehr Freude machen.
Das neue Jahr steht vor der Tür. Sind Sie jemand, der sich was vornimmt oder lassen Sie es einfach reinkommen dieses Jahr?
Nö, natürlich bin ich ein Mann der guten Vorsätze, aber ich weiß auch um die Futilität aller dieser Vorsätze.
Also heute vorgenommen und übermorgen wieder eingerissen?
Na, manches habe ich ja durchgezogen. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden.
Herr Scheck, wir sind fast am Ende und es ist ein guter Brauch bei uns in der Sendung, dass unser Gast etwas auswendig aufsagen darf. Haben Sie irgendetwas, was Sie uns so zum Ende jetzt noch mitgeben wollen?
Es gibt einen Aphorismus von Kafka, den ich immer bemerkenswert fand. Wann immer ich eine Stellenanzeige sehe, muss ich an diesen Satz denken. Ein Käfig gegen einen Vogel suchen. Ein rätselhafter Satz, aber ein schöner Satz.
Dennis Scheck, Literaturkritiker, gerade auch als Buchautor zu haben, Schecks Kanon, um das nochmal zu sagen, darin zusammengestellt die 100 wichtigsten Werke der Weltliteratur. Es ist ein Schmunzeln dabei. Und als Hitler das rosa Kaninchenstar von Judith Kerr ist nicht dabei, aber der Bestseller, der kommt an Weihnachten als Film in die Kinos. Caroline Link, die Oscar-Preisträgerin, hat Regie geführt. Mit ihr bin ich am kommenden Sonntag übrigens hier verabredet. Ihnen, Herr Scheck, herzlichen Dank für diese 2 Stunden und ich wünsche Ihnen eine schöne noch vor und dann Weihnachtszeit.
Ihnen auch, Herr Schreil.
Den Talk zum Nachhören bei uns im Netz, hr1.de. Ich heiße Marco Schreil. Schönen dritten Advent.
HR1. Genau meins.